Jesus Christus, wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, dass er uns hilft, dein Wort zu fassen. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Geschwister, der Bibeltext, welcher der Predigt zugrunde liegt, ist aus dem Kolosserbrief des Apostels Paulus, Kapitel 1, Vers 18a. Christus ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Das ist ein kurzer Abschnitt aus dem sogenannten Christus-Hymnus im ersten Kapitel, den Versen 15 bis 20 im Kolosserbrief. Darin wird Jesus Christus, Gottes Sohn, in beeindruckender Weise gerühmt und gepriesen. Paulus beschreibt darin die überragende Hoheit, die Jesus Christus als Sohn Gottes hat. Diese überragende Hoheit wird in dem Vers darin zum Ausdruck gebracht, dass Christus das Haupt der Gemeinde ist und die Gemeinde sein Leib ist. Um es gleich vorwegzunehmen, der Kolosser-Hymnus ist ein Loblied auf Christus, nicht auf die Gemeinde. Aber in dem Glanz seiner Herrlichkeit, in der sich die Gemeinde sonnt, erscheint auch sie in einem herrlichen Licht. Und dies kann der sehen, der sie mit geistlichen Augen vom Wort Gottes her sieht, mit den Augen von Christus. Und so möchte ich diesen Vers von diesem Vers her die Gemeinde betrachten, nicht um sie, sondern um Christus zu verherrlichen, der ihr Haupt ist. Die christliche Gemeinde, die privilegierteste Gemeinschaft im Himmel und auf Erden, das ist das Thema der Predigt. Ein Privileg ist ein Vorrecht. Und nicht alle besitzen ein Privileg, weil dann wäre es mit dem Vorrecht vorbei. Ein Vorrecht ist immer ein Recht, das man hat und das andere nicht haben. Die christlichen Gemeinden haben das Vorrecht, der Leib von Christus zu sein, der ihr Haupt ist. Am privilegiertesten sind die Gemeinden deshalb, weil es das größte Vorrecht ist, mit dem Sohn Gottes, Jesus Christus, auf das Innigste verbunden zu sein. Es gibt kein größeres Vorrecht, weil Jesus der Höchste ist, der am höchsten zu rühmen ist. Jesus ist die wertvollste Person im Universum. Er stellt alle anderen in den Schatten. Nicht den Vater und nicht den Heiligen Geist. Alles außerhalb von Gott stellt Jesus in den Schatten. Um das Vorrecht der Gemeinden zu verstehen, ist vor allen Dingen zu klären, was ist damit gemeint, dass Christus das Haupt des Leibes ist? Das ist die erste wesentliche Frage. Und damit hängt die Frage zusammen, was meint Paulus, wenn er von der Gemeinde in der Einzahl spricht? Das heißt dann Vers 18a. Christus ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Von ihr, der Gemeinde, sagt er aus, sie sei der Leib von Christus, ihrem Haupt. Was meint er damit? Um es vorweg einmal grob zu sagen, Haupt meint so viel wie übergeordnete Stellung Und das, was Leib dieses Hauptes ist, damit will Paulus zum Ausdruck bringen, dass es eng mit ihm, dem Haupt, verbunden ist. Und zwar so, dass es den Vorteil seiner übergeordneten Stellung genießen darf. Das meint Leib. Leib des Hauptes zu sein heißt, so innig mit ihm verbunden zu sein, dass man alle Vorteile genießen darf, die mit dieser Hoheit zusammenhängen. Dabei ist nicht irgendein Vorteil gemeint, den die Gemeinde daraus zieht, mit Christus verbunden sein, sondern die Gemeinde als Leib wird von Christus als ihrem Haupt auf die größtmögliche Weise beschenkt. Das heißt, Christus, der so groß an Hoheit ist, gibt der Gemeinde nicht nur ein bisschen, womit die Gemeinde wahrscheinlich auch schon zufrieden wäre, sondern, auch das ist daran angelegt, in diesem Vergleich von Haupt und Leib, Christus lässt der Gemeinde das größtmögliche Geschenk zukommen, das nur er, weil er so groß an Hoheit ist, erwirken kann. Und das soll in zwei Predigtpunkten entfaltet werden. Der erste lautet, sie, die Gemeinde allein, hat das Vorrecht, dem höchsten König in einem von ihm geschenkten geistlichen Leben zu dienen. Paulus schreibt ja, Christus ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Christus als Haupt der Gemeinde, als seinem Leib zu bezeichnen, das ist eine bildliche Redeweise. Und Paulus redet so von der Gemeinde im Kolosserbrief und im Epheserbrief, nur dort. Diese Briefe sind von Paulus relativ spät geschrieben worden, nämlich in seiner Gefangenschaft, von der in Apostelgeschichte 28 die Rede ist. Wahrscheinlich ist diese Gefangenschaft gemeint. Vor dem Epheserbrief und dem Kolosserbrief hat Paulus zum Beispiel schon den ersten Korintherbrief geschrieben. Da beschreibt er die Gemeinde auch schon als Leib von Christus. Er wollte damit sagen, dass die jeweilige Ortsgemeinde, also in 1. Korinther 12, so wie es bei einem menschlichen Leib der Fall ist, aus vielen verschiedenen Gliedern besteht, aber alle diese Glieder einer Ortsgemeinde bilden als Leib ein Ganzes. Wichtig ist nun, dass in 1. Korinther 12 das Haupt, von dem auch die Rede ist, sich nicht auf Christus bezieht, sondern das Haupt erscheint hier als ein Körperglied unter anderen Körpergliedern. Das wird zum Beispiel dann in Kapitel 12, 1. Korinther 12, Vers 22 deutlich, wo Paulus sagt, der Kopf, wörtlich das Haupt, kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Also hier ist es offensichtlich, das Haupt in 1. Korinther 12 bezieht sich nicht auf Christus. Also, dass Paulus von Christus als dem Haupt der Gemeinde redet, taucht nur im Kolosser- und im Epheserbrief auf. Und es hat den Anschein, dass sich diese Sichtweise durchaus bei Paulus im Laufe der Zeit entwickelt hat. Wir müssen uns vorstellen, auch Paulus, durch den er dann einen Großteil des Neuen Testamentes offenbart ist, diesem Paulus ist von Gott nicht alles auf einmal offenbart worden. Paulus wusste mit seiner Bekehrung noch nicht alle Geheimnisse, die mit Christus und der Gemeinde zu tun haben. Möglicherweise war es aber auch einfach der Anlass, in Kolosse und auch zeitgleich in Ephesus, der Paulus dazu gebracht hat, diesen Vergleich nun auszuführen. Im Epheserbrief zum Beispiel ist Christus das Haupt der Gemeinde, aber nicht nur. In Epheser Kapitel 1, Verse 10 und 22 wird Christus als das Haupt der Welt bezeichnet. Alles im Himmel und auf Erden wollte Gott zur Einheit zusammenführen unter einem Haupt, Christus. Alles hat Gott Christus unterworfen und ihn zum Haupt über alles eingesetzt für die Gemeinde. In dem letzten eben zitierten Satz kommt es schon zum Ausdruck. Christus ist das Haupt, das heißt, er ist der übergeordnete Herr der ganzen Welt für die Gemeinde. Interessant auch hier wieder, Gemeinde in Einzahl. Gegenüber der Gemeinde ist Christus also anders Haupt als gegenüber der Welt. Herrschen tut er über beide, aber seine Herrschaft ist unterschiedlich. Den Unterschied markiert Paulus im Predigtext, Kolosser 1, Vers 18, damit, dass er die Gemeinde als Leib von Christus bezeichnet. Die Welt wird nie als Leib von Christus bezeichnet. Als Leib, dessen Haupt Christus ist. Die Gemeinde ist als Leib von Christus besonders innig mit ihm vereinigt. Sie erfährt nicht nur seine Macht, das tut die ganze Welt. Die ganze Welt wird Kraft der Vorsehung Christi erhalten und gelenkt. Ob die Welt das nun will oder nicht, sie steht unter der absoluten Vollmacht dieses Herrn. Die Welt erfährt auch eine allgemeine Gnade, dass Gott Ordnungen, dass Christus durch sein Wort Ordnungen aufrechterhält, die den Menschen und seinem Leben hier auf der Erde dienen. Aber die Gemeinde erfährt nicht nur eine allgemeine Gnade von Christus, sie erfährt seine besondere Gnade. Die Gemeinde ist ein Volk von Priestern, die dazu befreit worden sind, Christus freiwillig und mit ungeteilter Freude zu dienen. Sie kann dies. Sie tut dies, Christus als Priestervolk zu dienen, weil sie von Christus geistliches Leben empfängt. Im Glauben empfängt sie allen himmlischen Segen, den Gott, der Vater, für sie in Christus bereitet. Und mit diesem Vorrecht steht die Gemeinde von Jesus Christus einzigartig da. Es gibt keine andere Gemeinschaft auf der Erde und auch nicht im Himmel, von der dies gesagt werden könnte. Von keiner Engelklasse im Himmel wird gesagt, dass sie der Leib Christi wären, dass sie ein Priestervolk wären. Das ist ein Vorrecht der Gemeinde. Sie ist die einzige Gemeinschaft, die sich um Christus in seinem verkündigten Evangelium versammelt und auf diese Weise durch seinen Geist gesegnet wird. Darum ist sie alleine das Priestervolk, dessen Dienst Gott anerkennt, weil er im Glauben an Christus vollzogen wird. Die ursprüngliche Bedeutung von Gemeinde, dieses Wortes für Gemeinde, das kann man sich hier einmal vor Augen führen. Das ist in diesem Zusammenhang einmal hilfreich. Ich halte mich ansonsten zurück mit irgendwelchen Wortstudien. Gemeinde kommt von dem griechischen Ekklesia. Ekklesia bedeutete damals so viel wie Versammlung, Volksversammlung. Und zwar war dies eine Versammlung, die auf einen öffentlichen Aufruf hin zusammenkam. Der Anlass konnte ganz verschieden sein, zum Beispiel, wenn ein König neue Verordnungen bekannt zu geben hatte, wurden die Menschen zusammengerufen. Und diejenigen, die sich zusammenfanden auf dem Marktplatz oder sonst wo, das war eine Ekklesia, eine Versammlung. Vor diesem Hintergrund ist eine christliche Gemeinde eine Versammlung von Menschen, die sich regelmäßig durch den Aufruf des Evangeliums um Jesus Christus herum versammelt. Das ist interessant. Ekklesia ist der, man kann wohl sagen, der profanste Ausdruck für Gottes Volk. Einfach Versammlung. Versammlung auf einen öffentlichen Aufruf hin, der durch Gottes Wort geschieht. Und dieser Versammlung hat Christus verheißen, dass er unsichtbar unter ihnen gegenwärtig sein will. Er segnet sie, die sich um ihn, um sein Wort versammelt haben, durch seinen Geist. Die Verbindung zu ihm und untereinander wird in der Versammlung vertieft. Dabei haben die christlichen Versammlungen, seit es sie gibt, bestimmte Kennzeichen, die zu ihren Versammlungen dazugehören. Drei sind es wenigstens. Die gehören zu einer christlichen Versammlung dazu. Das sind erstens die Lesung und die Erklärung von Gottes Wort. Das sind zweitens Bitten, Fürbitten, Lob und Dank in Gebet und Liedern. Und drittens ist es die Feier des Heiligen Abendmahls. Möglicherweise gibt es noch das eine oder andere Element, wo ich mir nicht ganz sicher wäre, ob es so zwingend ist, die auch wichtig sein können. Aber das sind die drei wichtigsten, entscheidenden Dinge, die zu einer christlichen Versammlung dazugehören. Sonst ist es keine christliche Versammlung. Ich will jetzt auch nicht darüber sagen, dass man das Abendmahl jeden Gottesdienst feiern muss. Ich will nur sagen, es war damals üblich und man sollte es wenigstens einmal im Monat feiern. Das ist sehr sinnvoll. Eine christliche Versammlung also ist eine regelmäßige Versammlung von Menschen, die gemeinsam in ihrer geistlichen Not die Nähe ihres Herrn Jesus Christus suchen. Durch sein Wort empfangen sie Zuspruch und Zurechtweisung. Ihre Herzen werden durch den gemeinsamen Lobgesang zu ihm erhoben. Im Abendmahl feiern sie die Vereinigung mit ihrem Herrn, sodass idealerweise sich als Folgen der Versammlung um Jesus Christus zwei Dinge einstellen. Zwei Dinge, auf die zielt Christus, wenn er sein Volk versammelt um sich. Und wenn sie dann wieder auseinandergehen, zwei Dinge sollen sie mitnehmen. Dass die Gemeinschaft mit Christus durch das gehörte, gebetete und gesungene Wort Gottes vertieft wird. Und zweitens, dass die Beziehungen der christlichen Gemeinschaft untereinander bereinigt und vertieft werden und dass die Glieder sich untereinander in Liebe annehmen. Ich komme hier nochmal auf die Bedeutung des Abendmahls zu sprechen. Paulus setzt voraus, dass das Abendmahl wöchentlich bei jeder Versammlung gefeiert wird. Und er setzt voraus, dass die Christen untereinander sich so verhalten, 1. Korinther 11, dass sie würdig sind, das Abendmahl zu feiern. Und dazu gehört, wo dies nötig ist, unbedingt untereinander sich zu vergeben, so wie Christus uns vergeben hat. Idealerweise geht jeder so aus dem Gottesdienst, dass er mit Freude über Christus erfüllt ist und danach trachtet, ihm in seinem Alltag zu dienen. Im Alltag hat er dann nicht die Versammlung um sich, der einzelne Christ. Und trotzdem dient er Gott, dient er Christus in einem Gottesdienst des täglichen Lebens. Und idealerweise geht er mit Vorfreude auf die nächste Versammlung zu, wo Jesus Christus und seinem Evangelium im Mittelpunkt steht. Tatsächlich ist es Christus selbst, der als Haupt seiner Versammlung der Gemeinde so an ihr wirkt. Man kann einen Gottesdienst, eine christliche Versammlung nicht machen. Die Gaben, die hier ausgeteilt werden, kommen nicht von Menschen, sondern vom erhöhten Christus. Es sind Gaben, die können wir nicht auf andere Weise produzieren. Sie kommen von Christus und nur er hat sie und er hat verheißen, sie zu geben, wo Menschen danach dürsten. Und so führt er sie, die sein Leib ist, durch eine Welt des Bösen von einem Segen zum anderen. Und nun spricht Paulus in Vers 18 von der Gemeinde in der Einzahl. Und das verdient auch Beachtung. Paulus spricht meistens von christlichen Gemeinden in der Mehrzahl. Und Paulus hat damit immer konkrete Ortsgemeinden, konkrete Versammlungen vor Augen. Wenn Paulus in Vers 18 von der Gemeinde in der Einzahl redet, dann meint er nicht allein eine Ortsgemeinde. Er redet nicht von einem bestimmten Gemeindeverbund. Er redet von keiner bestimmten Kirche oder Denomination, die es auf dieser Welt gibt. Manche Ausleger meinen, Paulus spreche von einer weltweiten christlichen Gemeinde, die aus Gläubigen aller Kirchen besteht. Manche nennen dies dann die unsichtbare Kirche. Unsichtbar sei sie insofern, als kein Mensch genau weiß, wer dazugehört, nur Gott. Und dass vor Gott es diese eine unsichtbare Kirche gebe und dass Paulus zum Beispiel hier in Kolosser 1, Vers 18 von dieser unsichtbaren weltweiten Kirche spreche. Das ist aber unwahrscheinlich. Dagegen spricht, dass für die weltweite Gemeinschaft der Christen nicht dieser Begriff der Ekklesia, der Versammlung passt, den Paulus hier benutzt. Bei der Ekklesia geht es um eine konkrete, zusammengerufene Versammlung von Gläubigen. Dass Paulus hier von der Einzahl spricht und dennoch nicht nur eine Ortsgemeinde bezeichnet, das erklärt sich anders. Wenn Paulus von der einen christlichen Gemeinde spricht, dann meint er die himmlische Versammlung der Gläubigen, die sich um Christus im Himmel versammelt. Es ist genau dasselbe Mysterium, das Christus umgibt. Von Christus wird gesagt, dass er leibhaftig im Himmel ist. Wir bekennen aber auch, und er hat es uns zugesagt, dass er gegenwärtig ist auf dieser Erde, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen. Es gibt also hier so eine Spannung, erst im Himmel und auf der Erde. Und ähnlich ist es mit der Gemeinde. Ähnlich, nicht gleich, ähnlich. Sie ist im Himmel und auf der Erde. Wenn Paulus von der einen christlichen Gemeinde spricht, dann meint er die himmlische Versammlung der Gläubigen im Himmel. Und an dieser Versammlung haben alle Gläubigen auf der Erde teil. Jede Ortsgemeinde spiegelt die himmlische Gemeinde um Christus wider. Dieser Zusammenhang von den vielen Ortsgemeinden auf der Erde und der einen christlichen Versammlung im Himmel finden wir zum Beispiel im Hebräerbrief Kapitel 12, Verse 22 und 23. Dort wird von Christen, die sich zu einer Ortsgemeinde auf der Erde halten, die also regelmäßig eine Ortsversammlung von Christen besuchen, zu ihnen wird gesagt, ihr seid zum Berg Zion gekommen. Das ist natürlich nicht wörtlich gemeint, dass es da nur eine irdische Gemeinde gibt, die sich da am Berg Zion versammelt. Ihr seid zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem gekommen. Also auch wir sind heute Morgen zum himmlischen Jerusalem gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, zu vielen Tausenden von Engeln, heißt es doch weiter, zu einer Festversammlung, zur Gemeinde, steht dort, Ekklesia, zu dieser einen Versammlung der im Himmel aufgeschriebenen erstgeborenen Söhne Gottes. Man kann jetzt hinzufügen, Söhne und Töchter Gottes. Also hier ist von einer Versammlung im Himmel die Rede, zu der alle Gläubigen gehören. Alle Heiligen, die schon gestorben sind und für die Jesus als Opfer eingetreten ist, die sind dort versammelt zu einer Gemeinde. Aber auch alle lebenden Christen auf der Erde gehören zu dieser himmlischen Versammlung. Jede Ortsgemeinde auf der Erde ist Teil jener Gemeinde im Himmel. In jeder Ortsgemeinde spiegelt sich der Lobgesang der himmlischen Versammlung wider. Zusammen mit allen Heiligen im Himmel und mit allen heiligen Engeln feiern wir heute Morgen hier in Osnabrück Gottesdienst. Das ist so wahr, wie Christus auf diese Welt gekommen ist. Wir denken, das sehen wir nicht. Also kann es nicht so richtig wahr sein. Es ist die tiefste Wahrheit. Wir klinken uns hier heute Morgen in den himmlischen Gottesdienst ein mit Millionen von Engeln und Heiligen. Und in der Mitte steht Christus, der das Haupt ist der Gemeinde. Wir sind mit ihnen verbunden durch das gemeinsame Lob, das wir Christus bringen. Wir sind mit ihnen verbunden durch den Glauben an Christus, durch den wir an dem teilhaben, was er am Kreuz für uns vollbracht hat. Die eine himmlische Gemeinde repräsentiert vor Christus im Himmel die Gläubigen aller Ortsgemeinden auf der Erde. Und die vielen Ortsgemeinden auf der Erde repräsentieren hier die christliche Versammlung im Himmel. Im Himmel versammelt sich die eine Gemeinde der Gläubigen um Christus. Auf der Erde versammeln sich die vielen Ortsgemeinden um Christus, der unter ihnen durch Wort und Sakrament mit seinem Heiligen Geist gegenwärtig ist. So ist also die Rede von der Gemeinde in der Einzahl zu verstehen, wie dies in Vers 18 geschieht. Daran kommt das Verständnis von Endzeit zum Ausdruck, welches Paulus hegte. Die Gemeinden existieren in einer Spannung von jetzt schon und noch nicht. Jetzt schon bilden die vielen Ortsgemeinden im Himmel zusammen mit allen Gläubigen eine riesige Versammlung, die sich um Christus versammelt. Aber, und das ist das noch nicht, wir haben an dieser Versammlung im Glauben Anteil, nicht im Schauen. Wir hören keine Engel. Wir hören sie nicht. Und doch singen in diesem Augenblick Millionen von ihnen. Die Verbindung stellt Christus selbst her. Er, der leiblich im Himmel ist, sendet sein Wort und seinen Heiligen Geist auf die Erde und ist darin gegenwärtig. Auch das ist eine Wirklichkeit, die sehen wir nicht. Im Glauben erfassen wir diese Wirklichkeit als das Wirklichste, was es überhaupt gibt. Christus tut jetzt schon große Dinge an uns. Die christliche Gemeinde ist die privilegierteste Gemeinschaft im Himmel und auf Erden. Nirgendwo sonst ist Christus mit seinem Heiligen Geist heilsam gegenwärtig. Hier nur in ihrer Mitte teilt er durch sein Wort die Vergebung der Sünden aus. Nur hier in ihrer Mitte rüstet er sich durch seinen Geist Diener zu, die ihm mit ihrem ganzen Leben zur Verfügung stehen. Nur hier in der christlichen Gemeinde, in den christlichen Ortsgemeinden auf der Erde, versammeln sich Menschen, auf deren Angesicht das Licht seiner Liebe widerstrahlt. Und von ihnen, den Ortsgemeinden, geht das Evangelium hinaus in die ganze Welt, bis Christus wiederkommt. Sie allein haben das Vorrecht, dem höchsten König in einem von ihm geschenkten geistlichen Leben zu dienen. Das ist das erste Vorrecht, das aus ihrer Verbindung mit Christus als ihrem Haupt erwächst. Und dem zugrunde liegt ein zweites Vorrecht. Ich hätte dies voranstellen können. Ich stelle dieses Vorrecht aber an den Schluss, weil es so schön ist. Jesaja 53 haben wir gelesen. Sie allein hat das Vorrecht, die Frucht seines Todes und seiner Auferstehung zu sein. Noch einmal, die christlichen Gemeinden, nur sie sind auf das Engste mit Christus verbunden, so eng, dass sie als sein Leib bezeichnet werden können. Nur zum Vergleich, womit sind wir mehr vertraut als mit unserem eigenen Leib? Unser Leib, wir würden fast sagen, das sind wir selber. Wir können gar nicht, wir nehmen unseren Leib wohl als auch als äußeres Objekt war. Wir können unsere Körperglieder begucken, aber irgendwie stecken wir voll drin. Wir sind irgendwie unser Leib. So eng sind wir mit ihm verbunden. Und ähnlich ist es mit der Verbindung von Christus und seiner Gemeinde. Sie ist sein Leib. So wie wir mit unserem Leib in der Welt aktiv sind, so ist Christus mit seinem Leib in der Welt aktiv. Wir nehmen uns etwas vor, führen es aus, wir brauchen unsere Körperglieder. Christus bräuchte uns nicht, wie wir unseren Leib brauchen, und doch benutzt er uns als seinen Leib. Ihre Verbindung, die Sie zu Christus haben, ist unauflöslich. Und jetzt kommt's. Denn das, was die Gemeinden an Christus bindet, ist sein Tod und seine Auferstehung. Die Engel Gottes staunen. Die Engel Gottes staunen, weil sie so etwas wie die Gemeinde von Christus noch nie gesehen haben. Sie allein, die Gemeinde aller Zeiten, sie allein ist die Frucht seines Todes und seiner Auferstehung. Da kommt Gottes Sohn, der im Kolosserhymnus auf das Höchste, auf das Größte besungen wird, auf die Erde. Von ihm sagt Paulus im Christushymnus, dass in ihm die ganze Welt geschaffen worden ist. Alle Dinge sind durch ihn und auf ihn hin gemacht worden. Diese wertvollste Person des Universums wird ein Mensch wie wir, in dem die Fülle der Gottheit leibhaftig gegenwärtig ist. Kolosser 1, Vers 19. Er, vor dessen Heiligkeit die Welt vergeht, wird ein Kind in der Krippe und gibt sich aus Liebe als Opfer für unsere Schuld hin. All unsere Schuld ist durch ihn gesühnt. Und dann steht Gottes Sohn zu einem neuen menschlichen Leben auf, das die Welt noch nie gesehen hat. Nicht einmal Engel haben dieses Leben. Als gekreuzigter und auferstandener Herr hat er im Auftrag des Vaters die dritte Person der Gottheit, den Heiligen Geist, auf die Erde gesandt, damit der sein Werk vollende. Was ist bei dieser größtmöglichen Kraftanstrengung Gottes herausgekommen? Also was soll man sich Größeres vorstellen, dass eine Person der Dreieinigkeit alles gibt, sein göttliches Leben für uns einsetzt? Und wenn wir dann gucken, ja, was ist daraus erwachsen? Was ist die Frucht davon? Es ist die Gemeinde aller Zeiten. Engel werden nicht erlöst. Die sind erlöst oder sind schon verdammt. Erlöst worden ist allein die Gemeinde. Christus liebt die Gemeinde so sehr, dass er dem Paulus auf der Straße nach Damaskus sagt, ihm vor Augen hält: Saul, was verfolgst du mich? Dessen war sich Paulus nicht bewusst. Er dachte, er würde rein irdische Versammlungen verfolgen. Christus sagt ihm, er würde ihn verfolgen und hätte es mit ihm zu tun. Über diese Gemeinde, die die Frucht des Todes und der Auferstehung von Jesus ist, darf man nicht spotten. Man bekommt es mit Christus zu tun. Sie ist sein Eigentum, weil er sie teuer erkauft hat. Darum ist die christliche Gemeinde das Schönste, was Christus in dieser Welt hervorgebracht hat. Die christliche Gemeinde ist schöner, ist wertvoller als die erste Schöpfung, als die Schöpfung von Himmel und Erde in 1. Mose 1 und 2. Warum? Weil sie die Frucht des Todes und der Auferstehung von Jesus Christus ist. Sie ist eine neue Schöpfung, die die alte überragt. Schön, geistlich schön sind diese Gemeinden. In sich selbst sind sie nichts. Was haben diese Gemeinden zu bieten äußerlich? Es sind verzagte und verlorene Sünder, die nichts empfangen als nur den Zuspruch der Vergebung der Sünden und darin die Gaben, die Gott durch seinen Geist gibt. Darum ist sie schön, weil sie auf Christus schaut. Sie ist schön, weil Christus in ihr mit seiner ganzen göttlichen Heilsfülle gegenwärtig ist. Schön ist eine Gemeinde, weil sie nicht auf sich selbst schaut, sondern auf Christus, dem sie gehört. Weil sie im Glauben auf ihn schaut, spiegelt sich in ihren Gesichtern die Herrlichkeit von Jesus Christus wider. Selbstvergessene Freude über den, der sie erlöst hat.